Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Faktor Personal in Krankenhaus und Altenpflege. Die Personalarbeit im Gesundheitswesen ändert sich rasant. Daher müssen sich nicht nur Personaler, sondern vor allem auch Führungskräfte und die Geschäftsleitung intensiv damit befassen. Genau dabei unterstützt dich Dr. Lars Holdorf mit diesem Podcast. Seine Mission ist, dass du im Konkurrenzkampf um Mitarbeiter und Talente erfolgreich bleibst oder wirst.
Hallo und willkommen, hier ist Lars Holdorf. In dieser Folge bekommst du absolute Insider- und Expertentipps zum Thema Mitarbeiterbindung. Und dazu begrüße ich als Interviewgast Gunther Wolf. Hallo Gunther.
Hallo Lars.
Ich stelle dich den Hörern erstmal ganz kurz vor. Gunther Wolf ist Diplomökonom und Diplompsychologe, Experte für Performance Management, erfolgsorientierte Unternehmensführung und organische Wachstumsstrategien. Er ist seit 1984 als Führungskräftetrainer sowie zertifizierter Management- und Strategieberater national und international tätig. 1997 gründete er das Kompetenzcenter Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität. 2005 entwickelte er die Selimat-Methode zur wirtschaftlichen Optimierung von Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung. Und zur Mitarbeiterbindung hat er verschiedene Systeme entwickelt, die er unter anderem in seinem Buch Mitarbeiterbindung, Strategie und Umsetzung im Unternehmen darstellt. Und für dieses Buch ist Gunther sogar mit dem Deutschen Managementbuchpreis ausgezeichnet worden. So, bevor wir starten, möchte ich mit den Hörern erst noch ein Zitat von dir teilen. Es lautet: Zuallererst die Mitarbeiterbindung anheben, denn wer eine Badewanne volllaufen lassen möchte, muss ja auch erst unten den Stöpsel in den Abfluss stecken, bevor er oben den Hahn aufdreht. Los geht's, Gunther. Du kannst natürlich auch direkt erstmal was zu deinem Zitat sagen.
Wenn du ja, mache ich natürlich gerne. Also zunächst mal vielen Dank für die Einladung, die Möglichkeit hier mit dir gemeinsam mal dieses Thema zu besprechen. Ich finde es furchtbar spannend. Das ist tatsächlich irgendwie auch mein Herzensthema. Also warum Stöpsel in den Abfluss stecken? Das ist natürlich auch ein Zitat, was furchtbar gerne immer von der Presse zitiert wird, wenn ich Vorträge halte oder so. Dann ist immer dieses Stöpsel in den Abfluss. Aber es ist natürlich auch ein hervorragendes Bild. Wir haben in der Regel eine gefüllte Badewanne oder eine halbwegs gefüllte Badewanne im Unternehmen mit entsprechendem Personal. Und es gibt unfassbar viele Unternehmen, die sich ganz stark darauf konzentrieren. Das Personalmarketing, das Recruiting, das Employer Branding, ja, das sind alles Dinge, die ja, wo wirklich ganz viel Geld in die Hand genommen wird, um sich attraktiv zu machen. Und es ist genauso wie im Thema Vertrieb und Absatzmarkt und Kundenbindung. Wie wenig ist eigentlich auf der anderen Seite dafür erforderlich, um seine Kunden zu binden, beziehungsweise jetzt hier in dem Fall, um seine Mitarbeiter zu binden. Also insofern Stöpsel rein, bevor man oben den Hahn für viele Millionen groß aufdreht.
Okay, also erstmal die Hausaufgaben machen quasi, ne?
Ja, einfach dafür sorgen, dass das Personal nicht wieder abfließt, was man reinholt, weil wenn man von innen, wenn man irgendwas verspricht, was man nach außen verspricht im Personalmarketing oder im Employer Branding, was man nachher nicht einhalten kann, dann steigt nur die Rate der Frühfluktuation. Das heißt, du hast nichts gewonnen. Du hast einfach die Kohle investiert und hast aber keinen Return on Investment.
Klingt absolut logisch, nachvollziehbar, schon ganz normaler, gesunder Menschenverstand, ohne Personalexperte zu sein, kann man das, glaube ich, nachvollziehen.
Du als Badewannenexperte meinst du, ja, das reicht ja schon.
Ja, vielleicht. Du bist ja in dem Bereich schon seit 1997 tätig, also sind ja jetzt heute über 20 Jahre. Was hat dich denn dazu bewegt, dich schon 1997 damit zu befassen? Da warst du ja absoluter Vorreiter. Ich war ja wahrscheinlich die allerwenigsten, sich irgendwie mit dem Thema auseinandersetzen müssen.
Ja, es ist tatsächlich so, dass ich irgendwie mich diesem Thema angenähert habe aus Gründen, die nicht typisch sind für beispielsweise die Unternehmen, die sich heute diesem Thema annähern. Ich komme aus dem Thema Performance Management, das ist für mich interessant. Also mich hat die Frage bewegt, was bringt Mitarbeiter dazu, performant zu werden und wo sind die großen Performance-Hemmnisse der Unternehmen, Szenarioanalyse der nächsten Jahre so. Und da kommt man an zwei Dinge, nämlich einmal an das Thema Mitarbeiter und ihre Bereitschaft, Commitment zu dem Unternehmen und Identifikation ist der soziologische Begriff für das, was die Psychologen Mitarbeiterbindung nennen. Und dann weiß man eben, wenn Menschen sich ihrem Bindungspartner, was in dem Falle das Unternehmen oder beispielsweise die Führungskräfte sind, besonders verbunden fühlen oder der Aufgabe, ja, die Aufgabe besonders spannend finden, was für sie unheimlich wichtig ist, dann gehen die auch die extra Meile, dann beschäftigen die sich auch im Privaten damit, dann bilden die sich von alleine weiter fort. Mhm. Das heißt, die Performance der Mitarbeiter steigt und damit auch die Performance ja, der Führungskräfte, die Performance des gesamten Unternehmens. Und ja, das ist eigentlich das, wie ich drangekommen bin. Und das andere, das Thema demografischer Wandel, das war 1997, das ist das berühmte Jahr, in dem Norbert Blüm diesen Satz von sich gegeben hat, die Rente ist sicher.
Ja.
Ich hoffe, ich habe das halbwegs mit dem richtigen Dialekt weitergegeben. Aber da war irgendwie einfach klar, irgendwie, also wenn das der demografische Wandel eine Herausforderung für die Sozialversicherungen darstellt, dann muss er auch eine Herausforderung für den Arbeitsmarkt darstellen, beziehungsweise sogar das eine oder das andere hängt ja invers miteinander zusammen. Und bei dem Thema demografischer Wandel ist ja das Schöne, wir haben es ja gar nicht mit Prognosen zu tun, sondern wir wissen ja heute, wie viele sind heute dieses Jahr geboren, und dann wissen wir genau, wie viele in 20, 25 Jahren in den Arbeitsmarkt eintreten. Mhm. Und damit hast du nichts mit Prognosen zu tun, sondern es ist einfach nur eine Vorausberechnung.
Ja.
Und wenn man sich dann die Zahlen anguckt und dazu den Bevölkerungsbaum, der ja keine Pyramide mehr ist, sondern ein Baum, dann weiß man, dass mehr Leute aus dem Arbeitsmarkt, aus dem Erwerbsleben austreten, als eintreten werden. Und dann führt das zu entsprechenden Defiziten, die dann sich auch gewaltig verändern. Das war der Grund, um an dieses Thema anzutreten.
Okay. Und jetzt machst du das ja im Prinzip schon über 2 Jahrzehnte. Welche Trends hast du in dem Bereich Mitarbeiterbindung beobachtet? Einerseits inhaltlich, aber vielleicht auch, sagen wir mal, von Unternehmen genutzten Intensität, wie haben sich Unternehmen im Hinblick auf das Thema entwickelt?
Also ja, meine ganz persönliche Erfahrung damit war, dass ich 1997 damit rausgegangen bin. Netterweise kam dann irgendwann ja auch noch McKinsey mit dem Schlagwort War for Talents. Aber zu der Zeit hat sich echt kein Mensch für dieses Thema interessiert. Also nicht wirklich viele. Und es hat sehr lange gedauert, ich möchte vielleicht sagen fast 10 Jahre, bis überhaupt, also mein Partner, die Haufer Akademie, mit denen mache ich ja sehr viele offene Seminare für Führungskräfte zu dem Thema. Wir haben dieses Seminar angeboten, wie sauer Bier, kein Mensch hat's gebucht. Und dann 2000, ich glaube 2005 oder 2006 oder sowas, kam dieses Seminar zum ersten Mal zustande. Mhm. Und da war das sehr interessant. Ich hatte sehr viele Personalleiter vor mir sitzen und die haben mich dann gefragt, Herr Wolf, Sie sind doch Experte da im Thema Mitarbeiterbindung. Wir überlegen, ob wir da eine Tischtennisplatte hinstellen sollen oder so ein Tischkicker. Was würden Sie denn sagen, was kommt da am besten an?
Ja.
Also, heute ist vielleicht das Synonym für diesen Tischkicker, über den ich mich immer lustig mache, obwohl der natürlich durchaus sinnvoll ist, der Obstkorb. Ja, man war früher sehr maßnahmenorientiert. Also was ist dieser Wurm, den wir da auf den Haken machen müssen, und dann sind alle Mitarbeiter völlig begeistert.
Universalwurm.
Ja, genau. Ja, und das gibt's nicht. Also, und das ist eigentlich das, was ich dann so jetzt in den letzten 10 Jahren irgendwie merke, dass man also schwerpunktmäßig dazu übergeht, weg von den Einzelmaßnahmen. Was ist dieser Big Punch oder was ist das eine Besondere, was wir machen müssen, hin zu dem Thema, wie gestalten wir Prozesse und Systeme so, dass sie mitarbeiterbindungswirksam sind. Mhm. Und das ist eigentlich so jetzt so der Status quo, was ich auch sehr schön finde, weil dann fängt man an, wirklich das Thema Mitarbeiterbildung strategisch anzugehen.
Mhm. Systeme und Prozesse generell im Unternehmen, wie gearbeitet wird, oder auch Systeme und Prozesse, um das Thema Mitarbeiterbindung sozusagen, ja, sagen wir mal, für Mitarbeiter so umzusetzen, dass da auch der Effekt rauskommt, den man sich erwünscht.
Ja, genau, beides eigentlich. Beides. Weil im Prinzip, du kannst ja im Unternehmen kannst ja machen, was du willst. Irgendwie alles wirkt sich irgendwie auf die Mitarbeiterbindung aus. Mhm. Also mir hilft immer der Vergleich mit dem Privatleben. Also im Privatleben hat man ja auch irgendwie Bindungen, wie auch immer. Das kennt man ziemlich gut, und das hilft mir auch immer im Vergleich, wenn ich Fragen gestellt bekomme, sollte man das besser so machen oder so, dann überlege ich irgendwie immer so kurz, irgendwie, wie wäre es im Privatleben. Und dann fällt mir meistens auch schon die richtige Antwort ein oder ja, ich komme auf etwas, was eine gute Möglichkeit wäre. Aber egal, was du tust, ja, oder was du nicht tust, das wirkt sich auf die Beziehung zwischen dem Unternehmen und dem Mitarbeiter, zwischen den Kollegen und dem Mitarbeiter, zwischen der Führungskraft und den Mitarbeitern. Alles wirkt sich aus, ja. Egal, Zielvereinbarungssysteme, Mitarbeitergespräche, Konfliktgespräche. Mitarbeiter kommt morgens zu spät oder geht abends zu früh oder was auch immer, ja. Egal, wie du darauf reagierst, alles, was du tust, zahlt auf die Bindung ein oder eben auch nicht, ne?
Ja, okay. Super wichtiger Punkt für die Hörer. Ich stelle das, was du gerade gesagt hast, auch momentan noch in Gesprächen mit Personalleiter und auch Geschäftsführern fest, der Glaube oder der Wunsch, mit einer Maßnahme alles erschlagen zu können. Aber es ist eben ein sehr facettenreiches Thema und wie du schon gerade gesagt hast, multidimensional, viele, viele einzelne Maßnahmen wirken sich darauf aus. Von daher macht es wahrscheinlich extremen Sinn, das Thema strategisch anzugehen und nicht nach dem Universalköder zu suchen. Aus welchem Grund oder aus welchen Gründen befassen sich denn Unternehmen noch mit dem Thema Mitarbeiterbindung und vielleicht auch gerade jetzt in diesen Zeiten?
Ja, das ist, also gerade in diesen Zeiten hast du jetzt angesprochen, also zum einen haben wir es natürlich eben mit dieser Problematik zu tun, dass du feststellst, die Kosten für die Neu- und Wiederbesetzung frei werdender Stellen steigen. Das heißt, das sind wirklich Kosten, die das Unternehmensergebnis enorm verhageln können. Dazu kommen strategische Perspektiven, Wachstumswünsche. Es gibt Unternehmen, die hervorragend expandieren können und wissen einfach genau, wir sind in dem Markt der Zukunft. Das gilt beispielsweise ja auch für die von dir sehr, sehr stark und sehr intensiv betreute Gesundheitsbranche. Aber es gilt natürlich genauso auch beispielsweise für ingenieurlastige Berufe, Informatiker und so weiter. Und die stellen eben einfach fest, unser strategisches Wachstumshemmnis ist nicht das Thema Kunden oder das Thema Absatz, sondern es ist das Thema Mitarbeiter. Wir können nicht wachsen oder vielleicht wir müssen sogar schrumpfen, weil wir nicht die Mitarbeiter bekommen, die wir haben wollen. Was noch dazu kommt, aber das ist vielleicht ein ganz anderer Ansatzpunkt, das ist nicht der Ansatzpunkt aus der Not heraus oder aus dieser betriebswirtschaftlichen Problematik heraus, dass jetzt auch einfach eine neue Generation von CEOs heranwächst, für die das Thema Mitarbeiterbindung nicht einfach irgendwie ein Vehikel ist, um die Jahresergebnisse zu verbessern, was es ohne Zweifel tut, sondern eher etwas ist, was sie sagen, das möchten wir, dass unser Unternehmen das auszeichnet. Die Leute sollen hier gerne arbeiten, die sollen Lust haben, hier morgens zur Arbeit zu kommen und nicht widerwillig zur Arbeit trotteln. Die sollen nicht eine Viertelstunde vorher schon an der Stechuhr stehen und darauf warten, dass der Zeiger endlich umspringt, damit sie abstempeln können. Also das ist einfach ein anderer Ansatz. Also viele CEOs, neue, moderne, junge, oftmals nicht junge, wollen einfach ihrem Unternehmen eine andere Farbe geben, eine andere Nuance, einen anderen Anstrich, ein anderes Klima geben, ja, einfach weil sie es heraus wollen.
Ja.
Und also wir haben auf der einen Seite diesen demografischen Wandel, wir haben eben diesen Wertewandel, der sich ja auch bei den CEOs widerspiegelt oder bei Entscheidern.
Gleich nochmal zu den CEOs kurz zurück, weil sie es quasi von sich aus wollen oder stehen da im zweiten Punkt dann primär Performance-Gedanken hinter oder ist es eigentlich von dem Typus CEO neu, der sagt, das ist einfach moderne Unternehmenskultur?
Wie wird's sehen? Ja, das ist einfach die Kultur, in der er vielleicht auch selber arbeiten möchte oder hätte arbeiten wollen. Ja, irgendwie sowas. Ja, das kommt also mehr quasi aus dem Inneren raus. Der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken oder auch natürlich gut zu riechen. Und es gibt einfach immer mehr Fischköpfe, wenn ich das jetzt mal so lapidar sagen darf, die sich sagen, ich möchte ein anderes Klima im Unternehmen haben. Ich will das anders gestalten. Ich möchte kein Klima von Befehl und Gehorsam, sondern will mitdenkende Leute haben, nicht nur Mitarbeiter, sondern auch Mitdenker, mitunternehmerisches Denken. Und natürlich, und das ist eigentlich der Punkt, den du jetzt ansprichst, das ist eigentlich der dritte Punkt. Also die einen kommen eher so über die Schwierigkeiten bei der Neubesetzung, dann ist es meistens der HR-Bereich, der das, also Personalwesen, das anspricht. Und dann gibt es CEOs, die sagen, ich will einfach das Klima hier irgendwie anders gestalten. Ich möchte, dass hier anders zusammengearbeitet wird. Und das sind moderne Formen der Zusammenarbeit, die was damit zu tun haben, dass die Menschen sich einbringen und so weiter. Und dann gibt es natürlich auch wiederum die Dritten, die einfach feststellen, dass die Performance ihres Unternehmens sinkt und sich fragen, woran liegt das? Und dann sagen, okay, wir müssen vielleicht, wir müssen andere Wege gehen. Also die einen wollen, die anderen müssen, ja, entweder aus Performancegründen oder aus Gründen, die mit den Kosten für die Nach- und Wiederbesetzung.
Ja. Jetzt hast du gerade, einerseits über die Rollen nochmal gesprochen. CEO kann sowas initiieren, dann hast du auch gesagt, es kann auch mal von der Personalabteilung kommen. Dazu zwei Fragen. Einerseits, was ist so deine Wahrnehmung? Wo kommt das Thema Mitarbeiterbindung meistens her, wenn ein Unternehmen für sich feststellt, wir wollen was machen, vielleicht auch damit Unterstützung von außen? Und wie sind die Rollen quasi zueinander? CEO versus HR. Ich habe jetzt gerade einen aktuellen Fall, da weiß ich, dass HR dringend die Dringlichkeit des Themas absolut erkannt hat, aber die Organisation an sich nicht unbedingt, inklusive, sagen wir mal, auf Ebene der Geschäftsleitung nur eine moderate Motivation auch voll reinzugehen. Wie kann man den, sagen wir mal, es ist ja ein gewisser Konflikt oder ein gewisses Hemmnis, eine Hürde, wie kann man das auflösen und wie würdest du sagen, kann man auch CEOs dafür empfänglich machen?
Ja, zunächst mal deine Frage am Anfang war relativ frei und da würde ich gerne mal drauf eingehen, weil es tatsächlich so auch umgekehrt der Fall ist. Also es gibt die zwei Fälle, oder nein, eigentlich drei. Ne? Es gibt also drei Möglichkeiten. Die Geschäftsführung sagt, wir müssen etwas beim Thema Mitarbeiterbindung tun oder kommt eigentlich über das Thema Performance. Also es gibt tatsächlich auch die Fälle, dass ich in ein Unternehmen hineinkomme und man möchte gerne ein Performance-Management-System, Potenzial- und Performance-Management-System. Ich habe ja diese Performance-Management-Spirale entwickelt. Ganz viele sagen, aha, okay, das ist der Zusammenhang zwischen Potenzial und Performance, das ist der Unterschied zwischen Leistung und Erfolg, das ist der Unterschied zwischen Maßnahmen und Ziel. Okay, das wollen wir bei uns installieren, weil wir die Performance steigern wollen. Du stellst aber fest, die Mitarbeiter haben vielleicht das notwendige Potenzial, also über alle hinweg gesehen, das Potenzial ist da, aber sie stellen es diesem Unternehmen nicht zur Verfügung, weil sie keinen Bock haben, weil sie es nicht wollen.
Ja.
Und da hilft vielleicht, aber nicht unbedingt die Mitarbeiterbindung. Vielleicht hilft aber auch nicht unbedingt die variable Vergütung. Sondern muss man einfach gucken. Also es kommt wirklich auch durchaus vor, dass ich in ein Unternehmen hineinkomme und es geht eben beispielsweise um das Thema Performance Management, Zielvereinbarung, variable Vergütung oder sonst irgendwas. Mhm. Und am Ende stellen wir fest, nee, wir sollten eigentlich mal was für die Mitarbeiterbindung tun, also für die Basis. Erstmal den Kaffee kochen, oder den Cappuccino machen, bevor wir das Sahnehäubchen oben drauf setzen. Mhm. Ja, auf der anderen Seite gibt's natürlich auch, also die Recruiter merken das enorm, also wie der Arbeitsmarkt sich verändert hat. Mittlerweile, also es gibt viele Branchen und ich glaube, die Gesundheitsbranche gehört auch mittlerweile dazu, dass Pflegekräfte da schon gar keine Annoncen mehr lesen, also gar nicht mehr gucken, wo hier Stellenanzeigen sind, sondern sich gegenseitig informieren, miteinander sprechen oder so, ja, so, du bist da und wie ist das bei euch und so weiter. Und wenn man irgendwie wechselwillig ist, dann öffnet man sich da auf diesem Weg irgendwie eine Türe. Mhm. Und das ist für die Recruiter natürlich unfassbar schwer, weil dann auf diesem Kanal können sie nicht spielen, ja, so, das ist Empfehlungsmanagement und das Einzige, weil klar kann man natürlich irgendwie da was machen, aber das ist nicht irgendwie, wir hängen draußen Schild hin, wir stellen ein, Doppelpunkt, und unten drunter kommen die Berufsbezeichnungen und dann kannst du sie der Reihe nach reinlassen. Ja, das funktioniert eben nicht mehr.
Ja.
Ja, okay, also insofern kommt es mal, ich denke mal, von beiden Seiten. Ich habe gesagt, es gibt drei Fälle. Der dritte Fall ist natürlich der Optimalfall, wenn die Einsicht auf beiden Seiten kommt oder der Wunsch, der Wille auf beiden Seiten kommt und dann bewegt sich was.
Okay.
Ja, im zweiten Teil deiner Frage, du hast gesagt, wie gehen wir mit den Rollen um und auch mit den Konflikten, die damit zusammenhängen. Was ich ganz häufig feststelle, ist, dass gerade Führungskräfte in den Unternehmen das Gefühl haben, das Thema Mitarbeiterbindung wäre nicht bei ihnen. Das lässt sich so ein bisschen auch vergleichen mit früher. Ne? So, wir hatten auch mal diesen Wandel am Absatzmarkt, vom Verkäufermarkt zum Käufermarkt und dem Thema Kundenorientierung, Kundenbindung, Kundenzentrierung, ja, alles, was damit zusammenhängt. Und viele haben eben gesagt, irgendwie Kundenbindung, das ist Sache des Vertriebs. Natürlich hat der Vertrieb einen ganz engen Kontakt zum Kunden, ja, und natürlich da muss er ganz nah ran sein. Und dann wäre das beim Thema Mitarbeiterbindung natürlich HR. Das ist nun nicht der Fall, weil die HR, also das Personalwesen, kann nicht jeden Mitarbeiter so gut kennen. Mit all seinen Hintergründen und so weiter, ja, mit seiner familiären Situation und dies und das und jenes. Das weiß in der Regel oder könnte in der Regel die Führungskraft.
Oder sollte.
Ja, oder sollte, genau, könnte, ja. Müsste, sollte, dürfte, die Führungskraft wissen. Also der ist einfach nah am Mitarbeiter dran. Also in einem Unternehmen mit, weiß ich nicht, 1000 Mitarbeitern ist es unmöglich, im Personalwesen wirklich die Mitarbeiter individuell zu kennen. Und wer sie nicht individuell kennen kann, kann sie auch nicht individuell binden. Das ist genau das Gleiche wie im Vertrieb. Also HR ist natürlich erstmal so ein bisschen im Fokus. Aber dann kommt das Thema, genauso wie bei dem Kundenbindung, Kundenzentrierung. Jeder kann Kunden binden. Jeder kann Kunden verschrecken. Also es gibt ja die typischen Fälle, wo der Kunde dann aufgrund dessen, dass irgendein Problem bei der Rechnung ist oder so, dann vielleicht mit der Buchhaltung verbunden wird und hat dann irgendwie einen Buchhalter an der Strippe mit Haaren auf den Zähnen und alles, was der Vertriebsmann in 3 Jahren aufgebaut hat, macht der Buchhalter in 10 Minuten kaputt. Also so Beziehungen kann man ja schneller kaputt machen als aufbauen. Und genauso ist es beim Thema Mitarbeiterbindung. Da kann HR so eine Basis leisten, aber das bleibt auf der Höhe der Tischtennisplatte, ja, und auf der Höhe der Maßnahmen, der Systeme, der Instrumente oder vielleicht mal so Pauschalmaßnahmen wie, weiß ich nicht, Obstkorb für alle oder auf jeder Ebene ein Wasserspender oder ja, irgendwie solche lustigen Sachen, Restaurantgutscheine und so. Das ist alles gut, ja. Aber die Führungskraft kann die individuelle Bildung leisten und deswegen ist das sehr wichtig. Warum die Unternehmensleitung? Das ist der dritte Akteur, also jede Führungskraft, jeder Kollege, also das Personalwesen. Und dann bleibt die Unternehmensleitung. Die Unternehmensleitung ist in der Regel die Personifikation der Unternehmensbindung. Wir Menschen, wir sind soziale Wesen. Wir binden uns, gibt's auch, aber wir binden uns nicht so gern an Gegenstände, sondern eher an irgendwelche Personen. Und der CEO ist einfach, oder der Vorstand, oder vielleicht auch mal irgendwie in einem Unternehmen, kleineren Unternehmen, Gründer oder Inhaber, Familie oder Anteilseigner oder so. Das sind die Personifikationen oder die Identifikationsfiguren für das Unternehmen. Und wenn einem Unternehmensbindung wichtig ist, was einen hohen hohe Auswirkungen für das Thema Fluktuationssenkung hat, beziehungsweise Steigerung der Verbleibsneigung, dann muss der CEO ins Boot und das Thema Mitarbeiterbindung im ganzen Unternehmen glaubwürdig transportieren.
Ja, okay. Ganz wichtige zentrale Erkenntnis und vor allen Dingen auch, dass es damit ja letztlich organisationsweit ein Unterfangen ist, wenn man das umsetzen möchte. Denn nur wenn HR im Kämmerchen wäre und irgendwas macht, vielleicht mit dem CEO abgestimmt, bringt es nichts. Die Führungskräfte müssen auch für das Thema gewonnen werden. Ganz wichtig, okay.
Ja, das Leben, ne? Sehr, also so eine ganz typische Geschichte, ne? Auch beim Thema Unternehmenswerte, ne? Werte und Ziele sind enormes Bindungspotenzial, ne? Viele Unternehmen haben Unternehmenswerte und die sind dann irgendwann mal mit irgendeiner großen Unternehmensberatung festgelegt worden, wurden auf Hochglanzpapier gedruckt und vielleicht auf irgendwelche Karten, die hinterm Kopierer befestigt wurden und oder gelocht und man hat gelacht und dann wurde es abgeheftet und dann stehen da eben so Dinge wie Respekt und Toleranz und sonstige 0815 Größen. Das bietet kein Identifikationspotenzial. Ja. Jetzt haben wir natürlich die riesige Chance, nochmal über das Thema Employer Branding beispielsweise nochmal eine Wertediskussion anzustoßen, arbeitgeberbezogene Werte, auch unternehmensbezogene Werte kann ich ja immer wieder revidieren und habe damit eine Chance, die Mitarbeiter mit zu integrieren und Werte zu finden, die im Unternehmen wirklich gelebt werden. Nicht irgendwelche lustigen Sachen, die man nach außen zeigen möchte und die sich irgendwie immer gut anhören und die
Substanz.
Jeder gut findet. Ja, genau. Sondern was du da spürst, ja, wenn du reinkommst, spürst du das, was du als Mitarbeiter tagtäglich spürst, ja. Und das ist dann zum Erschrecken der, ja, oftmals der Personalleiter, oftmals der CEO natürlich auch oder der Geschäftsführung Nicht-Toleranz oder Achtung oder Vertrauen oder Wertschätzung oder sowas. Okay. Ja,
wichtige Punkte. Mhm. Welche Entwicklung erwartest du denn für die Zukunft?
Also zum einen, wir haben einen ansteigenden Problematik im Bereich des demografischen Wandels. Also es werden immer mehr die fetten Jahrgänge kommen jetzt erst noch, also die großen geburtenstarken Jahrgänge vor dem Knick. Genau. Ja. Die kommen jetzt noch, um rauszugehen. Genau. Das Rausgehen kommt noch. Ja. Genau. Und das Reingehen kommt natürlich irgendwie auch, aber das sind dann die geburtenschwachen Jahrgänge. Das heißt, wir haben tatsächlich, also wenn man jetzt meinen Jahrgang nimmt, ich bin 64er Jahrgang, das sind so mal so rund 1,4 blapp irgendwie Millionen Menschen. Wenn der 64er Jahrgang rausgeht, treten zur gleichen Zeit, ich habe es nicht genau im Kopf, aber irgendwie, sag mal, 700.000 Menschen in das Erwerbsleben ein. Das heißt, wir haben eine Lücke in einem Jahr von 700.000. Also wenn man das jetzt transportiert und sagt, okay, das ist jetzt nicht Erwerbspersonen, die wir zählen, sondern das sind 1,5 Millionen vakante Stellen, die vakant werden. Von denen 700.000 besetzt werden können, bleiben 800.000 Stellen, wo Unternehmen in die Röhre gucken und die nicht besetzen können. Mhm. Das ist in einem Jahr, nur damit man diese Zahl mal unterkriegt, das ist in einem Jahr so viel, wie das gesamte Defizit heute ist.
Okay, das ist ja enorm. Da wird echt noch einiges passieren. Krass.
Ja, ja, total. Also wir sind im Moment bei einem Defizit, kumulierten Defizit, wenn man 2012, das ist das Jahr der Arbeitsmarktwende, also wo weniger Menschen eingetreten sind, als ausgetreten sind, wenn man das als Grundlage nimmt, dann sind wir jetzt bei einem Defizit von ungefähr 1 Million Arbeitskräfte. Andersrum, 1 Million Vakanzen, die nicht besetzt werden können. Und wir werden über die nächsten Jahre, werden wir die 2 Millionen, 3 Millionen, 5 Millionen Grenze sehr schnell erreichen in den nächsten Jahren. Und in 16 Jahren irgendwie, das ist das Ende der Bevölkerungsvorausberechnung, 2035, der letzten koordinierten 2015, 20 Jahre ist der Vorausberechnungszeitraum. Man sagt schon auch nicht Prognosezeitraum, ne, weil man genau weiß, wie viele Menschen geboren sind. Also in 16 Jahren werden wir ein Defizit kennenlernen, also an unbesetzte Stellen, was je nach Wanderungssaldo, also wie hoch das Thema Zuwanderung ist, ausfällt, zwischen 16 und 10 Millionen liegt. Das ist das 16-fache von heute.
Wow.
16-fache, ja, das ist schon beeindruckend.
Definitiv, das ist ziemlich hart. Der Podcast hat generell den Anspruch, ich habe in der ersten Folge gesagt, es ist kein Jammer-Podcast. Es ist natürlich echt eine harte Zukunftsperspektive, die wir da haben. Aber nicht alle Unternehmen werden aktiv. Ich hoffe, dass viele der Hörer eher so zu den Machern und Umsetzern gehören. Und deshalb die Frage an dich, was sollte denn die Unternehmensleitung heute tun, um sich für die Anforderungen der Zukunft zu wappnen, auch jetzt gerade eben dem Thema Bindung, oder?
Ja, das ist ja, also gerade in der Branche, in der Gesundheitsbranche ist das ja nochmal ein ganz spezieller Fall. Also in ganz vielen anderen Branchen geht man natürlich jetzt auf das Thema Automatisierung. Also um einfach von diesem Feld wegzukommen, wo es irgendwie immer schwieriger wird, Leute zu bekommen, geht man in das Thema Automatisierung, ja, versucht darüber Digitalisierung, alles Mögliche. Manche Jobs fallen weg und so weiter. Ne? Vielleicht kann man da irgendwie was machen. Viele Unternehmen überlegen in Richtung Umschulung, ne? Also welche Jobs werden in Zukunft wegfallen und wie können wir diese Menschen für unsere Jobs begeistern, wie können wir die innerhalb kürzester Zeit so weiterbilden, dass sie performant sind und zum Erfolg des Unternehmens beitragen können. Aber jetzt gerade in der Gesundheitsbranche haben wir ja nochmal einen Doppeleffekt. Also auf der einen Seite haben wir einen Anstieg der Kunden, also auf der Patientenseite, mit dem sich die anderen Unternehmen jetzt nicht mehr unbedingt so stark beschäftigen müssen. Das heißt, wir haben also eine enorm zunehmende Nachfrage, von der wir genau wissen, die wird so kommen. Mhm. Und auf der anderen Seite natürlich immer weniger Leute. Das heißt, noch ein bisschen stärker. Also wenn ich diese 2012 eingefroren habe, nachfrageseitig, das wird für die Gesundheitsbranche nicht gelten. Also die Nachfrage nach Arbeitskräften im Gesundheitswesen wird enorm steigen. Mhm. Und dann kommt das noch dazu. Und dann kommt noch die Problematik, aber du hast ja gesagt, wir sollen keinen Jammerchart draus machen, aber es ist die Situation.
Ja.
Also dann kommt noch die Situation dazu, was wollen wir automatisieren? Also wie viel ist in der Pflege automatisierbar? Mhm. Und das führt eigentlich nur zu der Antwort, dass in der Pflege im Vergleich zu anderen Industrien, anderen Branchen relativ wenig automatisierbar ist. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir attraktiv als Arbeitgeber sind, also tatsächlich, dass das auch gelebt wird, damit ganz viele Leute zu uns gerne kommen möchten. Das ist natürlich klar, das führt zu einem Verdrängungswettbewerb, das wird zu einer weiteren Konzentration führen und das wird dazu führen, dass Unternehmen, die heute das Thema Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterzentrierung, Mitarbeiterorientierung sich nicht ganz klar auf die Fahne schreiben, dass die den anderen irgendwann hinterherrudern müssen oder vielleicht irgendwie nur noch die Mitarbeiter bekommen, die attraktive Unternehmen nicht mehr haben möchten.
Die übrig bleiben, ja.
Ja, oder vielleicht eben gar keine, ne? So, und dann spätestens, ne, dann werden, ja, dann hast du Problematiken mit Zulassungen, mit Genehmigungen und so weiter, Betreuungsquote, Pflegequote und all diesen Dingen. Und ja, dann bleibt vielleicht irgendwann nur noch, ja, das Tor zuzuschließen.
Strategisch das Thema möglichst früh angehen, kommen wir auch nachher nochmal zu. Ich frage dann auch nochmal, wie lange sowas dauert. Also früh angehen wahrscheinlich und es ist wahrscheinlich auch klar, wenn man zwei, wenn man jetzt Krankenhäuser oder Pflegeheime an einem Ort hat, an einer Stadt, dass dasjenige, das auf dem Thema früher auf den Zug aufspringt, es wahrscheinlich wesentlich einfacher haben würde, ne? Weil die Jobs sind ja im Prinzip nahezu identisch. Das heißt, ja, nicht auf die lange Bank schieben.
Ja, und was man auch feststellt, also die Unternehmen, ja, wir hatten ja gerade schon darüber gesprochen, wie löst sich das aus? Also die Unternehmen, die sich das Thema Mitarbeiterbindung einfach nicht aus Not, sondern aus dem Wunsch heraus auf die Fahne geschrieben haben, die tun sich natürlich wesentlich leichter, das wirklich authentisch nach außen zu transportieren. Ja. Weil sie es ja nach innen schon, jeder spürt es, ja, der dort arbeitet, spürt das und transportiert es von alleine nach außen. Also die tun sich natürlich wesentlich leichter als Unternehmen, die vorher da irgendwie ein bisschen anders dran gegangen sind und jetzt zähneknirschen und sagen, okay, jetzt müssen wir auch noch die Mitarbeiter binden.
Ne? Voll die Wand gedrückt startend, ja, das ist wahrscheinlich eine schlechte Ausgangsbasis.
Ja, das stimmt.
Okay. Ja. Dann kommen wir mal zu der Frage, die ist ja auch ein bisschen im Titel angedeutet. Welche Maßnahmen sind denn heute besonders wirksam? Hast du da mal so ein paar konkrete Ideen oder auch, ja, was sollte man wissen oder womit sollte man sich befassen?
Ja, also ich denke, es ist wichtig, mal zunächst zu unterscheiden, auf welcher Ebene wollen wir ansetzen und welches Ziel wollen wir damit erreichen. Also ganz klar, irgendwie das Oberste ist das Thema Mitarbeiterbindungsstrategie oder vielleicht sogar noch ein Stückchen drüber Arbeitgeberattraktivitätsstrategie, was für mich zwei Dinge beinhaltet, nämlich einmal das Thema Mitarbeiterbindung, auf der anderen Seite das Thema Außenwirkung. Wie bearbeiten wir den Arbeitsmarkt? So, wenn wir das wissen und wissen, wie wollen wir nach außen wahrgenommen werden, leiten sich daraus die Mitarbeiterbindungsstrategie und die, weiß ich nicht, Employer Brand Strategie, Personalmarketing Strategie und so weiter ab. Dann müssen wir uns entscheiden, welche Formen oder welche Maßnahmen passen zu diesem Image, was wir künftig erreichen wollen. Also wenn wir beispielsweise sagen, wir wollen familienfreundlichstes Unternehmen sein oder wir wollen als familienfreundliches Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt erkannt und gesehen werden. Das soll unser Zielimage sein. Dann müssen wir unsere Maßnahmen, die wir nach innen tun und natürlich die Maßnahmen beim Thema Tue Gutes und Rede darüber, die wir nach außen transportieren, die müssen wir auf das Thema Familienfreundlichkeit zuschneiden. Wenn wir andersrum sagen, wir wollen dann müssen wir auf das Thema leistungsorientiert gehen, ja? Also, also wichtig ist, sich vorher eine Strategie, ein Zielimage zu bilden, zu überlegen, wie soll unser Image am Arbeitsmarkt künftig sein, dann nach innen dafür sorgen, dass das dann auch so ist. Und alles, was wir nach innen Gutes tun, das können wir nach außen transportieren. Was wir nach innen Schlechtes tun, brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Das transportiert sich in der Regel von alleine nach außen. Das kennt man, ne? So auch vom Absatzmarkt. Die Leute schreiben, wenn das Produkt nicht gut ist, dann schreiben die ihre Bewertung rein. Aber wenn es gut ist, dann müssen wir dafür sorgen, dass es sich transportiert. Und dann müssen wir entweder die Mitarbeiter zu anregen oder einfach alle Kanäle zu gehen. Jetzt kommt das Personalmarketing. Also jetzt können wir den Hahn oben aufdrehen, wenn wir unten den Stöpsel reingetan haben. So, jetzt können wir die Sachen, die wir tun, die Stories und so weiter, die können wir nach außen transportieren und damit zu einer hohen Arbeitgeberattraktivität kommen, was uns in die Lage versetzt, zum jeweils gewünschten Zeitpunkt Personal in der gewünschten Menge in der gewünschten Qualität und das zu jedem Zeitpunkt anziehen und auch gewinnen und halten und binden und motivieren zu können. Mhm. Also weg von den Einzelmaßnahmen, ne? Es gibt ja nicht, also ich hau jetzt nicht raus, irgendwie machen sie einen Obstkorb und dann ist das gut. Ja, oder ja, auch nicht der Tischkicker. Es gibt die Maßnahmen nicht. Also, das ist auch gut,
ein strategischer Ansatz, ne? Du musst dir genau überlegen, was möchte ich sein, dann muss ich so sein oder werden und dann kann ich das außen kundtun, so vereinfacht gesagt, ne?
Ja, wir kennen das von der Absatzmarktstrategie, also auch da gibt es ja im Prinzip zwei Strategien. Es gibt eine Differenzierungsstrategie oder eine Preisstrategie. Wenn ich die Preisstrategie fahre, also ich meine, sorry, jeder, der eine Preisstrategie am Arbeitsmarkt fahren möchte, der braucht sich deinen Podcast nicht anzugucken, weil der zahlt einfach mehr als die anderen. So, Punkt. Ja, und er bietet irgendwie einen höheren Nutzen oder einen höheren, weiß ich nicht was, ja. Also irgendwie sorgt dafür, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis für den Arbeitnehmer besser wird. Aber dafür braucht man keine Inspiration. Aber wenn ich eine Differenzierungsstrategie fahren möchte, das ist natürlich irgendwie, da holt man sich so aus dieser Vergleichbarkeit raus und rationale Aspekte werden auch ein klein bisschen weniger relevant. Mhm. Das kennen wir vom Absatzmarkt, ja, dass sie einfach Unternehmen versuchen, mit ihren Produkten von anderen Produkten zu differenzieren. Genau das Gleiche machen wir mit Mitarbeitern. Wir versuchen uns zu differenzieren. Und differenzieren heißt, jeder muss seinen Weg finden. Jeder muss seinen eigenen Weg finden, wie ich nach außen auftreten möchte, um für diesen Typus Mitarbeiter, den ich attrahieren möchte, besonders attraktiv zu sein.
Okay. Vielleicht da noch eine Frage. Ist es für ein Unternehmen schwierig, wenn es verschiedene Mitarbeitertypen hat? Oder ist es generell so, dass man eine Strategie auch auf die verschiedenen Mitarbeitertypen hat? Also jetzt mal Beispiel Krankenhaus. Du hast ja Verwaltungsleute, Ärzte und Pflegekräfte. Also drei verschiedene, auch sicherlich ein bisschen unterschiedlich vom Typus, vom Hintergrund. Hat man einfach eine komplexe Strategie, die die Hauptgruppen berücksichtigt oder?
Kurze Antwort mit zwei Buchstaben und einem Satzzeichen, ja. Okay. Also, ja, klar. Also natürlich muss ich mich auf die Zielgruppen ausrichten. Wenn ich weiß, welche Zielgruppe ich binden möchte, ne, aber da sind wir natürlich beim Thema Zielgruppe, heißt nicht unbedingt Ärzte, sondern die Zielgruppe hat eher irgendwas mit soziodemografischen Dingen zu tun, mit Zielen und Werten, die sich damit verbinden und so weiter. Mhm. Ne? Also ich habe eben das Thema Familienfreundlichkeit angesprochen. Mhm. Oder Leistungsorientierung als eine mögliche Differenzierungsstrategie. Also ob ich damit Ärzte anspreche oder ob ich damit Pflegepersonal anspreche, OP-Personal oder Verwaltungsleute, die kann ich alle gleichermaßen damit ansprechen. Mhm. Auch Ärzte. Nur natürlich in der Maßnahme wird das sicherlich für Ärzte etwas anderes sein als für Menschen in der Verwaltung.
Okay, gut. Jetzt kommen wir so langsam auf die Zielgerade, aber lass uns noch mal ganz kurz auch über deine beiden eigenen Konzepte sprechen. Mhm. Und zwar, was verbirgt sich denn hinter dem Begriff Selimab?
Hört sich nicht sexy an, ne? Also
bisschen technisch klingt es.
Selimab, ja, das ist irgendwie vielleicht auch so vom Wortgang her irgendwie am Ende das Bab. Also was hängt dahinter? Dahinter hängt das Thema selektive, individualisierte Mitarbeiterbindung. Das ist eigentlich das Zweite, was die Presse immer furchtbar gerne zitiert, wenn die bei irgendwelchen Vorträgen von mir gewesen sind. Neben dem Stöpsel in den Abfluss stecken, ist das, schmeißen sie die Gießkanne weg. Also wer mit Gießkannenmaßnahmen immer, also alle Maßnahmen zum Thema Mitarbeiterbindung gleich verteilt, an alle gleich, der gießt alle Pflänzchen gleich und düngt alle Pflänzchen gleich. Vielleicht die einen Pflänzchen sind wesentlich wertvollere und wichtigere Pflänzchen als die anderen. Das ist für viele Unternehmen auch nicht schön. Die sagen, nee, wir wollen alle Mitarbeiter gleich behandeln. Aber auf der anderen Seite ist es so, sorry, also wir gehen selektiv vor, wenn wir einstellen. Die meisten Unternehmen sagen, wir wollen nur gute Mitarbeiter, wir wollen, wenn es geht, nur die besten Mitarbeiter haben. Mhm. Und wenn wir das wirklich wollen, ohne Wenn und Aber, dann heißt es, wir müssen die Gießkanne wegwerfen und müssen selektiv bis hin zu individualisiert vorgehen mit den Bindungsmaßnahmen. Mhm. Okay. Wir müssen uns überlegen, was mache ich bei dieser Personengruppe, was mache ich bei der Personengruppe und eben einfach wegkommen von dem Thema, ich stelle da jetzt einen Obstkorb hin und das finden die dann alle gut und deswegen bleiben auch alle da. Also wer mit der Gießkanne vorgeht, wer gleich verteilt, der erzielt insbesondere drei Effekte. die er wirklich binden will, fühlen sich dadurch nicht gebunden, weil das jeder kriegt. Sie fühlen sich nicht ausreichend gewertschätzt.
Ja.
Zweitens, man schmeißt Geld aus dem Fenster. Mhm. Und das Dritte, es gibt ja auch immer Mitarbeiter, von denen man sich vielleicht trennen möchte oder die nicht ganz so intensiv gebunden werden sollen. Denen macht man es dann natürlich auch noch angenehm, warm, weich.
Und kuschelig da zu bleiben.
Kuschelig, genau. Kuschelig auch. Okay. Bleib wieder.
Ja, ja,
das ist vielleicht nicht der Effekt, den man erzielen möchte. Also die drei. Ne?
Mhm, okay. Und was genau steht hinter dem PEA-System oder PEA-System? Wie nennst du es? Wie sprichst du es aus?
Ja, also besser nicht Pi, hat nichts mit der Erbse zu tun. Also P, was steht dahinter? P steht für das Humanpotenzial, das Potenzial der Menschen im Unternehmen. E steht für den Erfolg des Unternehmens und A steht für Arbeitgeberattraktivität. Im Zentrum dieses Systems, ein strategisches Steuerungssystem, steht eben das Thema Mitarbeiterbindung. Und das hat etwas mit diesen drei Auswirkungen zu tun, die durch Mitarbeiterbindung erzielbar sind. Zum einen, wenn wir alles, was wir tun zum Thema Mitarbeiterbindung, lässt sich nach außen transportieren, erhöht damit unsere Arbeitgeberattraktivität nach außen, unsere Anziehungskraft auf Mitarbeiter, die außerhalb des Unternehmens sind, Außenstehende. Auf der anderen Seite wirkt es Potenzial erhaltend, weil natürlich alle Mitarbeiter oder Mitarbeiter, die von diesen Mitarbeiterbindungsmaßnahmen profitieren, von diesen Aktivitäten profitieren, weil die natürlich an Bord bleiben. Und dritte Auswirkung ist das E, das ist das Thema Erfolg des Unternehmens. Also es gibt einen ganz engen Zusammenhang zwischen der Bindung der Mitarbeiter beziehungsweise der Identifikation der Mitarbeiter und der Leistung der Erfolge, die sie für das Unternehmen erzielen wollen. Kumuliert führt das dann entsprechend zu Geschäftserfolgen. So, wenn man diese drei Wirkungen nimmt, und jetzt wird es natürlich noch mal ein bisschen komplizierter, die stehen auch in Wechselwirkung. Also beispielsweise, wenn mein Vorgesetzter nicht dauernd sich verändert oder so, ja, dann bin ich auch performanter. Ich bin stärker auch gebunden im Sinne von, ich bleibe im Unternehmen. Ja, wenn ich irgendwie in der Buchhaltung anrufe, weil ich noch eine Frage habe und habe ständig einen neuen Ansprechpartner da drin an der Strippe, der irgendwie nicht weiß, wer ich bin, was ich will und auch irgendwie alle anderen Sachen vorhin. Das sorgt natürlich auch wiederum für eine entsprechend schlechte Mitarbeiterbindung, sorgt dafür, dass man auch weniger attraktiv nach außen ist und sorgt dafür, dass die Geschäftserfolge runtergehen. Also diese drei Dinge sind, ich sag mal, vielleicht wie so bei so einem Quadrocopter mit drei Rotoren, vielleicht kommt mir ja auch noch der vierte oder der vierte entwickelt sich, müssen auf einer Ebene bleiben, weil es macht ja keinen Sinn, wenn ich irgendwie wild beim Thema Geschäftserfolge drehe, dafür sorge, dass ich also quasi eine hohe Nachfrage habe und so weiter, habe auf der anderen Seite nicht das Potenzial, das abzudecken, dann komme ich nur in eine Schräglage, was dazu führt, dass der Erfolg wieder runtergeht. Ja. Andersrum macht auch keinen Sinn, super attraktiv zu sein nach außen. Ich kann unheimlich viele Leute anziehen, aber ich habe gar nicht die Aufträge, die damit. Also insofern muss das alles so gleichmäßig und aufeinander abgestimmt sein. Und das PEA-System hilft eben einfach, die Aktivitäten so aufeinander abzustimmen und zu koordinieren. Das Ganze wird sinnvoller und nicht in Schräglage kommender Art und Weise passiert.
Okay, gut. Also ich denke, jetzt sind wahrscheinlich viele, die sich bislang noch nicht mit dem Thema beschäftigt haben, Mitarbeiterbindung, wahrscheinlich schon mindestens neugierig geworden. Und vielleicht stellt sich jetzt der eine oder andere die Frage, wenn wir denn in unserem Unternehmen Mitarbeiterbindung in den Fokus nehmen möchten, auf dem Thema arbeiten möchten und uns dafür entscheiden, wie lange dauert es denn, bis sich da Resultate zeigen, also im Sinne von der höheren Bindung, Erfolgen, Verweildauer oder auch Performance? Hast du da so einen Erfahrungswert?
Ja, hängt natürlich davon ab, von wo startet das Unternehmen, also auf welche Art und Weise startet es. Also hatte ich eben schon gesagt, wenn das Thema Mitarbeiterbindung einfach als Wert schon irgendwie etabliert ist und die Wertschätzung für die Mitarbeiter sind die uns die Erfolge holen. Das ist ja irgendwas, was Peter Drucker schon in den 90er Jahren festgestellt hat, dass die Mitarbeiter die entscheidende Differenzierungsstrategie auch auf dem Absatzmarkt sind. Also wer das irgendwie gesehen hat oder diesen Wert etabliert hat, der tut sich relativ leicht, Erfolge zu erzielen. Also da wirkt das Thema, also wenn man anfängt, Maßnahmen dann zu etablieren, sich damit beschäftigt, dann kann man schon innerhalb kürzester Zeit oder jede Maßnahme zieht entsprechende Erfolge nach sich. Das gibt man ganz locker. die Unternehmen, die, wie hast du gesagt, vom Rücken, mit dem Rücken an der Wand starten, für die ist es ein bisschen schwierig. Also insbesondere gerade, was das die Verhaltensweisen der Führungskräfte anbetrifft oder jetzt im Pflegebereich oder im Gesundheitswesen, was du angesprochen hast, das Thema Ärzte, Pflegepersonal, ja, ist da, wo ist Ober und wo ist Unter und wie gehen die miteinander um? Wenn da Menschen anders agieren sollen, weil sie erfahren haben, dass es A, marktmäßig, arbeitsmarktmäßig und auf der anderen Seite auch performancemäßig sinnvoller ist, mit Menschen anders umzugehen und das dann irgendwann tun, dann hat das natürlich erstmal noch keine Glaubwürdigkeit. Also für einen Mitarbeiter, dessen Führungskraft plötzlich sein Verhalten verändert, ist das erstmal so ein na, was will denn der jetzt, ja? Was wollen die von mir? Ja, hat er irgendwas? Führt er was im Schilde oder sowas, ja? Und das ist natürlich eine Haltung, die kann sich durch das gesamte Unternehmen ziehen, so dass ich also feststelle bei Projekten von Unternehmen, die gesagt haben, wir wollen da in diese Richtung gehen, bis die Führungskräfte ans Umdenken kommen, bis natürlich auch der innere Schweinehund überwunden ist, nicht wieder zurückfallen in alte Verhaltensweisen, ja, so die Mitarbeiter fragen und dann eben auch noch zuhören und die Antwort interessiert aufnehmen und all diese ganzen Sachen, die damit etwas zu tun haben, bis die dann wirklich zu Früchten kommen, muss man sagen, vergeht locker ein Jahr. Also die wirklichen Erfolge in solchen Unternehmen, die von dieser Situation aus starten, stellen sich erst nach 2 Jahren ein. So, jetzt habe ich 2 Extreme gemacht, ne? Die einen so und die anderen so. Und für alle anderen, die irgendwie, ne, 80, 20, 60, 40, 40, 60 sind, stellt sich das irgendwie so dazwischen dar, zwischen sofort und in 2 Jahren.
Okay, aber das ist ja, finde ich jetzt okay. Da, ich hoffe, es sind nicht zu viele naiv und denken, wir machen jetzt das und ab nächsten Monat läuft dann alles anders. Aber das ist ja von der Dauer absolut noch okay. Hast du denn zum Abschluss noch einen heißen Tipp für die Zuhörer zum Thema Mitarbeiterbindung?
Ja, also vielleicht das, was wir jetzt gerade angesprochen haben, das Thema Wertschätzung. Also es muss ja nicht unbedingt die Führungskraft sein, kann die Führungskraft sein, aber muss nicht die Führungskraft sein. Aber jetzt gerade im Gesundheitswesen und die meisten Menschen, die deinem Podcast zuschauen und sich die Folgen ansehen, denke ich, kommen aus dem Gesundheitswesen. Da gibt es ja auch irgendwie so mal dieses Thema Ärzte, Pflegepersonal und so weiter. Also man kann auch überlegen, was man da tun kann. Und da ist eigentlich mein heißester Tipp, nicht das Thema Tischkicker und auch nicht das Thema Früchtekorb oder Obstkorb oder Wasserspender, sondern das heißt, der heiße Tipp heißt Wertschätzung. Wertschätzung heißt nicht Lob, ja, also nicht irgendwie, ne, hoch, wie toll haben Sie das gemacht und das ständig irgendwie oder jeden Tag um 8:15, weil man sich den Kalender oder eine Erinnerung in Outlook geschrieben hat, ja, sondern tatsächliche authentische Wertschätzung für den Menschen und für die Arbeit, die er leistet. Und das ist aus meiner Sicht, also es ist so günstig und so wirkungsvoll.
Einfach und wirksam. Okay, klasse. Dann abschließend noch die Frage, wo können dich die Zuhörer im Internet finden?
Ja, ich habe ja den Vorteil, dass ich nicht Hans Müller heiße, sondern Gunter Wolf. Also insofern findet man mich im Internet, wenn man meinen Namen mit U und TH eingibt und Wolf. Ja. Aber natürlich gerne nenne ich jetzt auch meine Website wolfgunter.de. Das ist die Website, die ich als Berater betreibe. Und wir haben auch noch von dem Kompetenzleiter aus, das ich gegründet habe vor über 20 Jahren, eine eigene Website, in der wir Downloads auch zur Verfügung stellen, Tools, wie so jetzt Fluktuationskostenrechner oder Programme, mit denen man sich, ist alles kostenlos, braucht man keine E-Mail-Adresse anzugeben. Das ist bindung-mitarbeiter.de.
Okay, super. Dann vielen Dank, Gunter, dass du dabei warst. Das war echt eine sehr umfangreiche, wertvolle Einführung zu dem Thema. Und ich hoffe, dass die Zuhörer jetzt zumindest, wenn sie über das Thema nachdenken, eine gute Basis haben, um da weiterzumachen, weil es ja an sich ein sehr wichtiges Thema ist.
Klaus, ich danke dir für die Einladung.
Ja, gerne. Und auch dir als Hörer danke ich für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Bis bald, dein Lars Holdorf.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn auch dein Unternehmen dank steuerfreier Zuschüsse zu einem attraktiveren Arbeitgeber werden soll, dann geh jetzt einfach auf www.drholdorf.de/zuschuss. Und übrigens, ihr senkt damit sogar noch automatisch eure Personalkosten.